von Luigi Pirandello, Subkarrenfahren. Wenn ich jemanden bei mir habe, sehe ich sie nie an. Aber ich spüre, dass sie mich ansieht. Sie sieht mich an. Sie sieht mich an, ohne mich auch nur einen Augenblick mit ihren Augen loszulassen. Unter vier Augen möchte ich hier zu verstehen geben, dass es nichts zu bedeuten hat, dass sie ganz ruhig sein soll, dass ich mir mit anderen diese kurze Handlung nicht erlauben könnte, die für sie keine Bedeutung hat und für mich alles ist. Ich vollziehe sie jeden Tag, wenn ein günstiger Augenblick da ist, unter strengsten Geheimhaltung, mit erschreckender Freude, denn ich koste darin zitternd die Lust eines göttlichen, bewussten Irrsinns, der mich für einen Augenblick befreit und für alles entschädigt. Ich musste sicher sein, und sicher meinte ich nur, bei ihr sein zu können, dass diese Handlung nicht entdeckt werden konnte. Denn wenn sie einmal entdeckt wurde, wäre der Schaden unermesslich und nicht nur für mich. Ich wäre erledigt. Wahrscheinlich würden sie mich packen, fesseln und entsetzt in ein Hirtenhaus schleppen. Der Schrecken, der alle ergriffe, wenn meine Handlung entdeckt würde, den lese ich nur hier in den Augen meines Opfers. Mir sind das Leben, die Ehre, die Freiheit, die Besitztümer unzähliger Menschen anvertraut, die mich von morgens bis abends belagern, damit ich für sie tätig werde, ihnen rate, ihnen beistehe. Und noch viele andere, alle höchste Pflichten lasten auf mir, im öffentlichen wie im privaten Bereich. Ich habe eine Frau und Kinder, die oft zu schwach sind, sich so zu verhalten, wie sie es tun sollten, und die deshalb ständig durch meine strenge Autorität im Zaum gehalten werden müssen. Durch das beständige Beispiel meines unbeugsamen und tadellosen Gehorsams gegenüber allen meinen Verpflichtungen, von denen eine ernstes ist als die andere, als Ehemann, als Vater, als Bürger, als Professor der Rechtswissenschaften, als Anwalt. Wehe also, wenn mein Geheimnis entdeckt würde. Mein Opfer kann nicht sprechen, das ist wahr. Und dennoch fühle ich mich seit einigen Tagen nicht mehr sicher. Ich bin nervös und unruhig. Denn wenn sie schon nicht sprechen kann, so sieht sie mich doch an, sieht mich mit solchen seltsamen Augen an. Und in diesen Augen steht der Schreck so deutlich zu lesen, dass ich fürchte, jemand könnte das von einem Augenblick zum anderen bemerken und sich bemüßigt fühlen, den Grund dieses Schrecks herauszufinden. Ich wäre, ich wiederhole es, erledigt. Die wahre Bedeutung der Handlung, die ich ausführe, kann nur von den ganz wenigen eingeschätzt und beurteilt werden, denen sich das Leben plötzlich offenbart hat, so wie das bei mir geschehen ist. Es auszusprechen und verständlich zu machen, ist nicht einfach. Ich will es versuchen. Vor ungefähr 14 Tagen fuhr ich von Perugia, wo ich beruflich zu tun gehabt hatte, wieder nach Hause. Eine meiner schwierigsten Pflichten besteht darin, die Müdigkeit, die mich erdrückt, nichts zu bemerken, das enorme Gewicht all der Verpflichtungen, die ich mir selbst und die mir die anderen aufgeladen haben, und nicht im geringsten den Bedürfnissen nach ein wenig Zerstreuung nachzugeben, das mein erschöpftes Geist von Zeit zu Zeit verspürt. Die einzige Zerstreuung, die ich mir erlauben kann, ist die, wenn mich die Müdigkeit bei einer lästigen Aufgabe, der ich mich schon lange Zeit gewidmet habe, allzu sehr quält, dann kann ich mich einer neuen zuwenden. Ich hatte deshalb in meiner ledernen Aktentasche einige neue Akten in den Zug mitgenommen, um sie zu studieren. Als ich beim Lesen auf ein erstes Problem gestoßen war, hatte ich die Augen vom Papier gehoben und sie auf das Fenster des Waggons gerichtet. Ich blickte hinaus, aber ich sah nichts, weil ich wegen dieses Problems ganz im Gedanken verloren war. Nun also, eigentlich kann ich nicht sagen, dass ich nichts sah. Die Augen sahen, sie sahen und genossen vielleicht ganz für sich die Anmut und die samten Linie der umbrischen Landschaft. Aber ich schenkte sicherlich dem, was die Augen sahen, keine Aufmerksamkeit. Nur begann in mir auch die Aufmerksamkeit, die ich diesen mich beschäftigenden Problem schenkte, nachzulassen, ohne dass mir deswegen das Schauspiel der Landschaft, die mir doch so rein, leicht, erquickend vor den Augen dahinzog, deutlicher bewusst geworden wäre. Ich dachte nichts an das, was ich sah, und dachte überhaupt an nichts mehr. Für eine Zeitspanne, deren Länge ich nicht angeben könnte, verharrte ich so in einer Art seltsamer, vage Abwesenheit, die doch sehr klar und angenehm war. Geradezu luftig leicht. Mein Gast war den Sinnen beinahe entflohen, in eine unendliche Ferne, wo er mit einem Glücksgefühl, das nicht das Seine schien, wer weiß, wie schwache Bilder des Treibens eines anderen Lebens wahrnahm, das nicht das Seine war, aber doch Seines hätte sein können, nicht hier, nicht jetzt, wohl aber dort. In dieser unendlichen Ferne eines weit zurückliegenden Lebens, das vielleicht das Sein gewesen war, er wusste nicht wie noch wann, dass die ununterscheidbare Erinnerung atmete, nicht von Taten, nicht von Ansichten, sondern beinahe von Wünschen, die schon vergangen waren, ehe sie noch entstehen konnten. Mit einer bangen, eitlen und doch harten Qual des Nichtseins, derselben, die vielleicht die Blumen fühlen, die nicht aufzublühen vermocht haben. Mit einem Wort, das Treiben eines Lebens, das zu leben war, dort weit, sehr weit weg, von wo aus es Zeichen gab mit Klopfen und Lichtblitzen. Und es war nicht geboren worden. Aber in ihm hätte sich der Geist ja, dann schon, oh ja, ganz und gar wiedergefunden, auch zum Leiden wiedergefunden, nicht nur zum Genuss des Glücks, auch zum Ertragen von Leiden, die wirklich seine Leiden waren. Nach und nach fielen mir die Augen zu, ohne dass ich es bemerkte, und vielleicht verfolgte ich im Schlaf weiter dieses Leben, das nicht geboren worden war. Ich sage vielleicht, denn als ich erwachte mit schmerzenden Gliedern und einem bitteren Geschmack im ausgedörrten Mund schon kurz vor dem Ankunft, da fand ich meine Seele auf einmal ganz und gar verändert, voll eines entsetzlichen Überdrusses gegenüber dem Leben, in einer düsteren, bleiernden Bestürzung, in der der Augenblick der allergewöhntesten Dinge mir plötzlich völlig sinnenentleert, wohl aber für meine Augen mit einer grausamen, unerträglichen Schwere behaftet erschien. In dieser Stimmung verließ ich am Zielbahnhof den Zug, bestieg mein am Ausgang wartendes Automobil und machte mich auf den Weg nach Hause. Gut, also, es geschah im Ziegenhaus, auf dem Treppenabsatz vor meiner Wohnungstür. Plötzlich sah ich vor dieser dunklen, bronzenfarbenen Tür mit dem ovalen Messingschild, auf dem mein Name eingraviert ist, eingeleitet von meinem Titel und gefolgt von meinen wissenschaftlichen und beruflichen Attributen. Plötzlich sah ich da wie von außen mich selbst und mein Leben, aber nicht, um mich wieder zu erkennen und um dieses Leben als das meine zu erkennen. In erschreckender Weise überkam mich vielmehr auf einmal die Gewissheit, dass dieser Mensch, der da vor dieser Tür stand, mit der ledernen Aktentasche unter dem Arm, dass dieser Mensch, der in diesem Hause wohnte, nicht ich war, niemals ich gewesen war. Plötzlich erkannte ich, dass ich immer wie von diesem Hause, von dem Leben dieses Menschen abwesend gewesen war und nicht nur von diesem, sondern tatsächlich und eigentlich von jedem Leben. Ich hatte nie gelebt. Ich war nie wirklich im Leben gewesen. In einem Leben meine ich, dass ich als das meine, als das von mir gewollte hätte empfinden und anerkennen können. Auch mein eigener Körper, mein Gestalt, wie sie mir nun unversehens erschien, mit diesen Kleidern, dieser Aufmachung, erschien mir als etwas Fremdes, als ob sie mir jemand anderer aufgedrängt und zusammengestellt hätte, diese Gestalt, um mich in ein Leben auftreten zu lassen, das nicht das meine war. Und mich in diesem Leben, aus dem ich immer abwesend gewesen war, Akte der Präsenz setzen zu lassen, in denen, wie mein Geist nun auf einmal bemerkte, ich mich nie befunden hatte. Nie, nie. Wer hatte ihn so gemacht, den Mensch, der mich verkörperte? Wer hatte ihn gewollt? Wer kleidete ihn so? Wer zog ihm diese Schuhe an? Wer ließ ihn sich so bewegen und so sprechen? Wer hatte ihm diese ganzen Verpflichtungen auferlegt? von denen eine belastender und ärgerlicher war als die andere, Kommendatore, Professor, Rechtsanwalt, der Mann, den alle stuchten, den alle respektierten und bewunderten, von dem alle Taten, Ratschläge, Beistand wollten und dem alle schritten, ohne ihm je einen Augenblick Ruhe, einen Augenblick zum Atemholen zu gönnen, da war ich, ich, wirklich ich. Ja, wie denn das? Was gingen denn mich die ganzen lästigen Aufgaben an, in die dieser Mann von morgens bis abends verstrickt war? Was der ganze Respekt, die ganze Achtung, die er genoss, Kommendatore, Professor, Rechtsanwalt, und was der Reichtum und die Ehren, die ihm durch die eifrige und gewissenhafte Erfüllung all dieser Verpflichtungen durch die Ausübung seines Berufes zugewachsen waren. Und dort, hinter dieser Tür, die auf dem ovalen Messingschild meinen Namen trug, waren eine Frau und 4 Kinder, die jeden Tag mit demselben Widerwillen, der auch der meine war, den ich aber in ihnen nicht dulden konnte, diesen unerträglichen Menschen vor sich sahen, der ich sein musste und in dem ich nur einen mir Fremden, einen Feind erkannte. Meine Frau, meine Kinder. Aber wenn ich doch nie ich gewesen war in Wirklichkeit, wenn doch in Wirklichkeit, und ich fühlte es mit erschreckender Sicherheit, dieser unerträgliche Mensch, der da vor der Tür stand, gar nicht ich war. Wessen Frau war dann diese Frau? Wessen Kinder waren dann diese 4 Kinder? Meine waren sie sicher nicht. Sie gehörten diesem Mann, den mein Geist in diesem Augenblick hätte einen Körper besessen, seinen wahren Körper, seine wahre Gestalt, mit Frusttritten davon gejagt oder aber gepackt, zerrissen, zerstört hätte, mit all diesen lästigen Aufgaben, mit all diesen Pflichten und Ehren und dem Respekt und dem Reichtum und auch mit der Frau, ja, vielleicht auch die Frau. Aber die Kinder? Ich griff mir an die Scheffel und drückte fest zu. Nein, ich empfand sie nicht als die meinen. Aber über ein seltsames, qualvolles, banges Gefühl von ihnen, wie sie außerhalb meiner selbst waren, wie ich sie jeden Tag von mir sah, wie sie mich brauchten, meine Betreuung, meinen Rat, meine Arbeit. Über dieses Gefühl und mit der Empfindung des entsetzlichen Überdrusses, mit der ich im Zug aufgewacht war, fühlte ich, wie ich wieder in diesem unerträglichen Mensch hineinschlüpfte, die vor der Tür stand. Ich holte den Schlüssel aus der Tasche, ich öffne diese Tür und trat wieder in diesem Haus und in das Leben von zuvor ein. Nun ist das meine Tragödie. Ich sage die meine, aber wer weiß, für wie viele Leute es ihre Tragödie ist. Wer lebt, sieht sich nicht, wenn er lebt. Er lebt einfach. Wenn jemand das eigene Leben sehen kann, ist das ein Zeichen, dass er es nicht mehr lebt. Es widerfährt ihm, er schleppt es mit. Wie ein totes Ding schleppt er es mit, denn jede Form ist ein Tod. Ganz wenige wissen das. Die meisten, beinahe alle, kämpfen, bemühen sich, wie sie sagen, sich eine Position zu schaffen, eine Form zu erreichen. Haben sie die erreicht, glauben sie, ihr Leben erkämpft zu haben, und stattdessen beginnen sie zu sterben. Sie wissen es nicht, weil sie sich nicht sehen, weil sie es nicht bemühen, sich von dieser sterbenden Form zu lösen, die sie erreicht haben. Sie erkennen sich nicht als Tote und glauben zu leben. Nur der erkennt sich, dem es gelingt, die Form zu sehen, die er selbst oder andere, das Schicksal, der Zufall, die Bedingungen, unter denen jeder auf der Welt kommt, ihm gegeben haben. Aber wenn wir sie einmal sehen können, diese Form, dann ist das ein Zeichen, dass unser Leben nicht mehr in ihr ist. Denn wenn es noch drin wäre, würden wir sie nicht sehen. Wir würden sie leben, diese Form, ohne sie zu sehen. Und wir würden jeden Tag mehr in ihr sterben, die schon an und für sich ein Tod ist, ohne sie dabei kennenzulernen. Wir können daher nur das an uns sehen und kennenlernen, was von uns gestorben ist. Sich erkennen heißt sterben. Mein Fall liegt freilich noch schlimmer. Ich sehe nicht das, was an mir gestorben ist. Ich sehe, dass ich nie gelebt habe. Ich sehe die Form, die die anderen, nicht ich, mir gegeben habe, und ich fühle, dass mein Leben, ein Leben, das wahrhaft mein gewesen wäre, nie in dieser Form gewesen ist. Sie haben mich genommen wie irgendeinen Werkstoff, sie haben ein Gehirn genommen, eine Seele, ein paar Muskeln, Nerven, Fleisch, sie haben aus dem Ganzen einen Teich gemacht und ihn geformt, wie es ihnen passte, damit er eine Arbeit verrichtet, Handlungen setzt, Verpflichtungen nachkommt, in denen ich mich suche und nicht finde. Und ich schreie, meine Seele schreit in dieser toten Form, die nie die meine war. Ja, wieso denn? Ich soll das sein? So soll ich sein? Ja, wann wäre ich denn jetzt so? Und ich empfinde Ekel, Abscheu, Hass vor dem, der ich nicht bin, der ich nie gewesen bin, vor dieser toten Form, in der ich gefangen bin und von der ich mich nicht befreien kann. Eine Form, die noch von Pflichten beschwert wird, die ich nicht als mein empfinde, von lästigen Aufgaben bedrückt, die mir nichts bedeuten, geprägt von einer allgemeinen Achtung, mit der ich nichts anzufangen weiß. Eine Form, die in dieser Pflichten, diesen Aufgaben, dieser Achtung besteht, die sich doch außer meiner selbst oberhalb von mir befinden. Leere Dinge, tote Dinge, die schwer an mir hängen, mich erstricken, mich erdrücken und mich nicht mehr atmen lassen. Mich befreien, aber niemand kann eine Tatsache ungeschehen machen. Niemand kann machen, dass der Tod nicht mehr da sei, wenn es uns einmal ergriffen hat und festhält. Da sind die Tatsachen. Wenn du einmal, wie auch immer, gehandelt hast, auch ohne dass du dich selbst danach in deinen Handlungen gefühlt oder wiedergefunden hast, dann bleibt doch das zurück, was du getan hast, wie ein Gefängnis für dich. Und wie Fangarme und Windungen umfassen dich die Folgen deiner Handlungen. Und um dich herum lastet wie eine dichte, schwere, den atembenehmenden Atmosphäre die Verantwortung, die dir durch diese ungewollten oder unvorhergesehenen Handlungen und ihre Folgen zugewachsen ist. Wie könnte ich in dem Gefängnis dieser Form, die nicht die meine ist, aber mich darstellt, so wie ich für alle bin, wie alle mich kennen und wollen und respektieren, wie könnte ich darin ein anderes, mein wahres Leben annehmen und führen? Ein Leben in einer Form, die ich als tot empfinde, die aber für die anderen weiter bestehen muss, für alle die, die sie aufgebaut haben und die so und nicht anders haben wollen? Sie muss so sein, ganz zwangsläufig. So braucht sie meine Frau, so brauchen sie meine Kinder, die Gesellschaft, das heißt die Herren Studenten der juristischen Fakultät, deren Klienten, die ihr Leben, ihre Ehre, ihre Freiheit, ihr Vermögen in meine Hände legen. So wird sie gebraucht und ich kann sie nicht verhindern. Ich kann sie nicht mit Fußtritten traktieren und sie mir vom Halse schaffen. Ich kann mich nicht gegen sie auflehnen, nicht an ihr rächen. Es sei denn, für einen einzigen Augenblick jeden Tag mit einer Handlung, die ich unter strengsten Geheimhaltung vorführe, indem ich mit Bangen und unendlicher Umsicht den geeigneten Moment auswähle, in dem mich keiner sehen kann. Das ist es. Ich habe eine alte Schäferhundin, die seit 11 Jahren im Hause ist, schwarz-weiß gefleckt, dick, kurzbeinig und mit langem Fell, die Augen schon ein wenig vom Alter verschleiert. Zwischen ihr und mir bestand nie ein gutes Verhältnis. Vielleicht hat sie zu Beginn meinen Beruf nicht sehr geschätzt, da diese ihr verbot, Lärm im Haus zu machen. Nach und nach hat sie jedoch im Alter begonnen, ihn sehr wohl zu schätzen, so sehr, dass sie, um den kapriziösen Tyrannei der Kinder zu entkommen, die noch immer mit ihr unten im Garten herumtollen möchten, seit geraumer Zeit die Gewohnheit angenommen hat, sich von morgens bis abends in mein Arbeitszimmer zu flüchten, wo sie auf dem Teppich schläft, die spitze Schnauze zwischen die Pfoten gesteckt. Zwischen so vielen Papieren und so vielen Büchern fühlte sie sich geborgen und sicher. Von Zeit zu Zeit pflegte sie, ein Auge aufzuschlagen, um mich anzusehen, als wollte sie sagen, »Bravo, ja, mein Lieber, arbeite nur, rühre dich nur nicht fort von hier, denn solange du da arbeitest, wird niemand hereinkommen, um meinen Schlaf zu stören.« So dachte das arme Tier mit Sicherheit. Die Versuchung, an ihr meine Rache zu vollziehen, überkam mich vor etwa 14 Tagen ganz plötzlich, als ich merkte, wie sie mich so ansah. Ich tue ihr nicht weh, ich tue ihr gar nichts. Kaum, dass es mir möglich ist, kaum, dass mir irgendein Klient einen freien Augenblick lässt, erhebe ich mich vorsichtig und langsam aus meinem Lehnstuhl, damit niemand bemerkt, dass mein gefürchtetes und beneidetes Wissen, mein beeindruckendes Wissen als Anwalt und Professor der Rechtswissenschaften, meine strenge Würde als Ehemann und Vater sich für einen Augenblick von dem Thron des Islenstühles gelöst haben. Auf Zehenspitzen lauf ich zur Tür, um in den Gang hinauszuspähen, ob dort niemand zu sehen ist. Dann versperre ich die Tür nur für einen Augenblick. Meine Augen leuchten vor Freude. Meine Hände tanzen in dem Vorgefühl der Lust, die ich mir nun verschaffen werde, der Lust, verrückt zu sein, für einen einzigen Augenblick verrückt zu sein, für einen einzigen Augenblick dem Gefängnis dieser toten Form zu entfliehen, für einen einzigen Augenblick in schelmenhafter Weise dieses Wissen, diese Würde, die mich erstricken und erdrücken, zu zerstören, zu vernichten. Ich laufe zu ihr hin, zu den Hündin, die auf dem Teppich schläft. Langsam und mit Anmut ergreife ich ihre beiden Hinterpfoten und fahre mit ihr Schubkarren. Ich lasse sie 8 oder 10 Schritte, nicht mehr, auf den Vorderpfoten allein gehen, während ich sie an den Hinterpfoten halte. Das ist alles. Nicht anders tue ich. Ich laufe sofort zur Türe, um sie ganz vorsichtig, ohne das leiseste Geräusch, wieder aufzusperren. Ich setze mich wieder auf den Thron, in meinen Lehnstuhl, bereit, in einen neuen Klienten zu empfangen, mit der strengen Würde von zuvor, geladen wie eine Kanone, mit all meinem beeindruckenden Wissen. Aber da ist es, dass dir seit 14 Tagen liegt die Hündin da, wie betäubt, und blickt mich an mit diesen verschleierten, von Entsetzen weit aufgerissenen Augen. Ich möchte ihr zu verstehen geben, ich sage es noch einmal, dass das alles nichts ist, dass sie ganz ruhig sein soll, dass sie mich nicht so ansehen soll. Es versteht dieses Tier, wie entsetzlich meine Handlung tatsächlich ist. Es wäre nicht dabei, wenn ich dasselbe im Scherz mit einem meiner Kinder machen würde. Aber die Hündin weiß, dass ich nicht scherzen kann. Es ist nicht möglich anzunehmen, dass ich auch nur für einen Augenblick scherzen könnte. Und so fährt sie fort, mich entsetzt anzusehen, wie ein Fluch.